da ist es dann wichtig, auch gleichzeitig in die Prinzipien der Natur zu gucken. Ja, und eben ein Prinzip ist es, Lösungen zu optimieren und nicht zu maximieren. Oder die Form der Funktion anzupassen. Und das immer wieder zu hinterfragen, ist ja überlebenswichtig tatsächlich, wenn man sich Organisationen als Organismen anguckt, die auch einer Evolution, also einer Veränderung im Markt unterworfen sind. Und Biomimikry bietet damit nicht nur Inspiration für neue Innovationen, sondern auch eine Checklist für eine nachhaltige Entwicklung, auch eine wirtschaftlich nachhaltige.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Auf in Zukunft. Hier sind Oliver Kuschel und Dirk Sander von der gemeinnützigen Antropia und wir freuen uns heute auf zwei interessante Gäste und darauf, mit Ihnen über das Thema zu sprechen, Wege in die Zukunft, wie uns die Natur und die richtigen Fragen zu nachhaltigerem Unternehmertum führen können. Dirk, wen stellst du uns zuerst vor?
Vom Science-Fiction-Fan zum Experten für Zukunftsfragen. So ließe sich die berufliche Karriere unseres ersten Gastes auf einen schlüssigen Nenner bringen. Doch ganz so einfach macht es uns der leitende Zukunftsforscher eines Chemiekonzerns nicht. Bevor er die Zukunft zum Beruf oder eher zur Berufung machte, blickte er weit zurück in die Geschichte der Menschheit und studierte indigene Völker- und Kulturgeschichte. Seinen Kurs in Richtung Zukunft nahm der Ethnologe bei Z-Punkt auf, einem Beratungsunternehmen für strategische Zukunftsfragen. Seit nunmehr fast 2 Jahren leitet er das Corporate Foresight von Evonik. Herzlich willkommen, Björn Theis. Schön, dass du beim Podcast mitmachst.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, und unser zweiter Gast hat im schönen Bayreuth Biochemie studiert, um dann in Berlin eine Promotion in Biochemie und Molekularbiologie anzuschließen, um dann als Consultant in einer Agentur für Transformationsberatung seine ersten beruflichen Schritte zu machen. Er ist Direktor der Biomimicry Academy seit rund 5 Jahren und jetzt seit rund einem Jahr Gründer von Cobiome, eine bio-inspirierte Beratungsplattform, und mit Cobiome auch Fellow der Impact Factory, also unserem Akzelerationsprogramm im schönen Duisburg-Ruhrort. Sein Anliegen ist es, Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten und Innovationen zu ermöglichen, indem man sich das Wissen, die Formen und die Prozesse der Natur zum Vorbild nimmt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Fabian Voigt-Linske. Hallo Fabian.
Hallo, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf die nächste Stunde mit euch.
Björn, Hand aufs Herz. Wie kommt ein Ethnologe zur Zukunftsforschung? Das ist nicht selbsterklärend.
Nicht ganz, aber es liegt auch manchmal nah, denn die Ethnologie schaut sich ja die Alltagskultur der Menschen an. Und auch in unserem normalen Alltag, wenn ich gar nicht bewusst über Zukunft nachdenke, treffe ich natürlich immer Entscheidungen, die meine Zukunft prägen. Spare ich Geld für meine Kinder, damit die eine gute Schule besuchen können? Wie gehe ich mit meiner Gesundheit vor um? Etc. etc. Und auch in der Ethnologie begegnet man oft Zukunftsfragen. Beispielsweise, wie geht man mit Urwäldern in Lateinamerika um? Denn da gibt es verschiedene Interessensgruppen, die alle eine eigene Zukunft vor Augen haben. Da gibt es natürlich dann diejenigen, die das roden wollen und dort dann irgendwas anbauen wollen, landwirtschaftliche Nutzung, weil sie darin die Zukunft sehen. Andere indigene Völker wollen in dem Urwald wohnen und das wollen da auch bleiben. Das ist ihre Zukunft. Und dann gibt es da noch oft NGOs, Naturschützer, die das gerne zum Naturschutzgebiet erklären wollen, um auch eine eigene Zukunftsagenda zu verfolgen. Und so begegnet man dann vielen, vielen Zukunftsthemen. Auch das ganze Thema Digitalisierung, Modernisierung, was für einen Einfluss hat das auf Kulturen, war eine Forschungsfrage, mit der ich mich dann beschäftigt habe. Also die Zukunft kann man da auch immer mitdenken letztendlich. Und es war auch die Ethnologie, die viele neue Impulse für die gesellschaftliche Entwicklung gebracht haben. Vielleicht auch mit einem der Urväter der Ethnologie, Franz Boas. Der war hier derjenige, der zum Beispiel die Welt aufgerüttelt hat und hat gesagt, es gibt keine verschiedenen menschlichen Rassen, die gut, besser oder schlechter sind. Ein Diskurs, der bis heute vorwirkt. So, vielleicht ganz kurz als Antwort.
Ja, man sieht eigentlich dann doch ein geradliniger Weg, ja, wenn du ihn so erläuterst. Bei Fabian war es ja vermeintlich geradliniger, ja, Biochemie studiert und jetzt in einem Beratungsumfeld, was stark inspiriert ist, auch von deinen wissenschaftlichen Tätigkeiten, damals noch an der Uni. Aber ich weiß, dass du auch als Hobby dem Thema Achtsamkeit, auch Agilität, aber auch humanwissenschaftliche Ansätze verfolgst. Inwiefern hat das eigentlich mit dem zu tun, was ihr jetzt bei Cobiome letztendlich als Dienstleistung für Unternehmen anbietet?
Ja, mir persönlich ging es immer darum, Gegensätze zusammenzubringen. Also das ging mir schon wirklich als junger Mensch so. Und so habe ich auch die Wahl treffen müssen, entweder Philosophie zu studieren oder Biochemie, was beides darauf hinaus lief, irgendwie das Leben zu verstehen. Und ich habe mich für Biochemie einfach aus praktischen Gründen entschieden und bin so eben in die Naturwissenschaft hineingerutscht und habe aber nie das Ziel aus den Augen verloren, über die Forschung hinauszugehen und zu sehen, wie können wir das Leben der Menschen und unsere Umwelt positiv beeinflussen. Und als ich meine Promotion in dann in Neurowissenschaften beendet habe, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, mehr Einfluss zu haben als nur durch Publikationen im Laborumfeld. Und gerade das Studium der Neurowissenschaft hat natürlich sehr viel eben auch mit dem Menschen zu tun und wie wir uns entwickeln, was uns wirklich zu dem macht, was wir sind, nämlich wie wir unser Gehirn letztlich verwenden. Und darüber bin ich dann zum Thema Agilität, neue Arbeit gekommen, Transformationsprozesse, Organisationsentwicklung. Und mit Cobiome bringen wir ja all diese Aspekte zusammen. Also wir benutzen wissenschaftliche Erkenntnisse für das Business. Das bedeutet nicht nur Zahlen und Fakten und Produktinnovation, sondern es bedeutet auch, wie gehen wir mit kreativen Prozessen um, wie gehen wir mit den Innovatoren, nämlich mit den Menschen in Unternehmen um.
Antropia ist die Heimat der Zukunftsmacherin. Wir von Antropia haben die Impact Factory geschaffen, ein Inkubator für soziale Innovationen. Hier entstehen mit unternehmerischen Mitteln also ganz neue, gesellschaftlich relevante Problemlösungen. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Wie macht ihr beiden das, die Welt zum besseren Ort? In der Foresight-Abteilung von Evonik oder hier bei dir, Fabian? Vielleicht fängst du mal an, Björn, wo ich dich zuerst genannt habe.
Ja, gerne. Ich wollte Fabian den Vortritt lassen, aber nein. Ja, eigentlich hat Fabian es schon ganz, ganz gut skizziert. Man muss sich halt die Frage stellen, was braucht eine Gesellschaft? Was ist eine Verantwortung von der Gesellschaft? Und wie adressiert man diese Probleme halt auch? Und da ist man dann relativ schnell bei dem Wort der Nachhaltigkeit und der Aspekte der Nachhaltigkeit. Das ist ja nicht nur, wir definieren heute Nachhaltigkeit sehr stark im Kontext des Umweltschutzes, aber hätte man vielleicht mal in den 50er Jahren nach Nachhaltigkeit gefragt, wären vielleicht andere Punkte wie finanzielle Sicherheit, Gesundheit eher im Fokus gewesen. Und ich glaube, das adressieren wir im Foresight-Team insofern, dass wir uns die Zukunft nicht sozusagen nur allein aus einer technischen Perspektive anschauen oder im Kontext der rein technologischen Machbarkeit eines spezialchemischen Unternehmens, sondern vielmehr schauen wir Zukunftsentwicklung, Zukunftsfelder nach einem sogenannten STEAP-Ansatz an. Und die Abkürzung STEAP steht für Society, Technology, Economy, Ecology and Politics. Und nur wenn wir sozusagen sehen, dass eine mögliche Zukunftsfahrt auf all diese Aspekte positiv einzahlt, ist das für uns ein verfolgbarer Pfad. Denn wir wissen, nicht immer setzt sich das durch, was technologisch am besten ist, sondern es muss halt durchaus auch auf die gesellschaftlichen Wünsche, aber auch auf eine wünschenswerte Zukunft einzahlen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut im Blick.
Ja, mir gefällt der Ansatz, den du gerade angesprochen hast, Björn, und euer Ansatz spricht die Sprache von Kate Raworth mit ihrer Donut Economics. Und insofern sehe ich keinen Unterschied zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Und all das ist notwendig, um überhaupt etwas Neues, Innovatives zu schaffen. Genau. Andererseits sind das Erfindungen, die aber nicht vom Bestand sein können, weil sie sind nur sehr kurzfristig gedacht sind. Sie haben gar keine langanhaltenden Auswirkungen. Und das spricht da bei der Das ist im Grunde die Grundlage der Nachhaltigkeit. Und wir gehen das insofern an, als dass wir in alle Projekte, nicht nur die technische Innovation hineinbringen, die natürlich ein starker Treiber unserer Gesellschaft ist, damit mit neuen Produkten, mit neuen technischen Innovationen auch die Gesellschaft gestaltet werden kann. Aber natürlich ist die Technologie immer nur ein Werkzeug und dient der Gesellschaft, ihre Ziele zu erreichen. Und insofern gehen wir sehr viel natürlich vom User- oder Human-Centered Design aus, verbinden das aber eben mit den Ansprüchen und Notwendigkeiten von unserem Umfeld und natürlich auch dem ökologischen Umfeld. Und dann wird eben Human-Centered Design direkt zum Life-Centered Design. Und da hilft uns eben die Inspiration aus der Natur zu ziehen.
Ja, du siehst mich hier. Ich würde auch jetzt dir sehr, du siehst mich nicht nicken, weil wir nur Audio haben, aber ich sehe es genau so. Und ich mag dieses Human-Centric, aber das Umfeld mit in den Fokus nehmen und nicht nur so, was braucht der Mensch, sondern wie diffundieren diese Aktivitäten auch ins Umfeld rein, finde ich genau den richtigen Ansatz. Und deshalb Life-Centric finde ich da einen sehr, sehr passenden Begriff. Finde ich gut.
Ja, Fabian, wir haben euch ja, ich habe es ja erzählt, mit Cobayum auch als Fellow in die Impact Factory aufgenommen. Bei uns geht es ja vornehmlich um soziale Innovationen, sprich um ökologische oder gesellschaftliche positiv wirksame Innovationen. Inwiefern kann eigentlich mit eurem Beratungsansatz, und da ist ja durchaus nochmal ein Unterschied zwischen Bionik und Biomimikry, aber ihr habt euch ja nicht ohne Grund Biomimicry Academy oder Cobayum genannt. Wie kann eigentlich mit euren Ansätzen, können auch soziale Innovationen abgeleitet werden? Auch in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, wie es vielleicht jetzt Nivonic auch wäre.
Das waren jetzt recht viele Fragen in einem. Ich versuche die mal hintereinander weg anzugehen. Also erstmal, der Ansatz aus der Natur zu lernen ist sehr eng verflochten mit gesellschaftlichen Auswirkungen. Erstens müssen wir natürlich Innovationen produzieren, die der Gesellschaft helfen, die den Menschen helfen. Ansonsten werden sie nicht angenommen, auch vom Markt nicht. Und immer mehr sehen wir, dass der Markt nachhaltige oder im weiteren Maße sinnvolle Innovationen fordert. Ja, und insofern sehen wir schon ein Umdenken, dass von der gesamten Industrie, also von Startups, von der Politik, von den politischen Rahmenbedingungen und eben auch von großen Firmen angegangen werden muss. Und insofern sehen wir, dass unsere Prozesse in Beratung oder darüber hinaus auf unserer Marketplace-Plattform dazu dienen, Ziele über eben die Produktinnovation oder alleine die Transformation einer Organisation hinaus zu erreichen, nämlich einen gesellschaftlichen Einfluss zu haben. Also das ist ein Messwert, den wir an alle Projekte anlegen. Und das ist tatsächlich auch Teil von Biomimicry. Du hattest das angesprochen, neben der Plattform und dem Unternehmen Cobayum haben wir auch eine Ausbildungsplattform, nämlich die Biomimicry Academy, und dabei geht es darum, was wir aus der Natur lernen können, um Lösungen zu schaffen, die effektiv, effizient und eben inhärent nachhaltig sind. Und diese Lösungen, die können natürlich auf der Ebene der Form sein, also sprich Produktinnovation. Wir können Prozesse nachbilden, wie zum Beispiel Carbon Capture, wo wir jetzt ein großes Projekt auch im Cobayum inkubieren. Aber sie können und sollten auch auf dem systemischen Level funktionieren, weil wir natürlich auf dem systemischen Level am meisten Einfluss haben. Dieses systemische Level schließt immer Menschen und natürlich auch die Gesellschaft mit ein. Und gerade in Richtung, wie gestalten wir eine Gesellschaft, die wir wollen, wie gestalten wir mehr kooperative und in dem Sinne nicht nur effizientere, sondern effektivere Kommunikationssysteme. Das können wir alles aus natürlichen Systemen lernen und das ist eben auch Teil von Biomimikry.
Björn, Fabian erläuterte gerade auch ein wenig das Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Innovation. Wenn du jetzt mal auf die Corporate Foresight schaust, ich würde für unsere Hörer und Zuhörerinnen gerne mal von dir hören, was macht eine Corporate Foresight eigentlich? Und wie wirkt dort Nachhaltigkeit als Innovationstreiber für einen Chemie-Großkonzern? Mhm.
Gute Fragen. Also genau, was ist überhaupt Corporate Foresight? Das ist natürlich Vorausschau, hört man drin. Aber ich würde sagen immer, Corporate Foresight ist die Fähigkeit eines Unternehmens, Wandel im besten frühzeitig zu erkennen, im besten Fall natürlich, bevor es die Konkurrenz tut, diesen Wandel aber für das Unternehmen zu interpretieren und auf Basis dessen geeignete Lösungsansätze oder Antworten zu formulieren. Hört sich ein bisschen gestellt an, aber das ist so die einzige die Definition, die es für mich sehr, sehr gut fasst. Also ich gebe mal ein Beispiel. Dass eine Digitalisierung gerade stattfindet auf der Welt, ist allen klar. Dafür braucht man kein Foresight-Team, dass das einem Unternehmen sagt, Digitalisierung ist wichtig. Aber was bedeutet die wirklich im Kontext eines spezialchemischen Unternehmens? Wo sind die Teilbereiche, wo wir Digitalisierung einsetzen können? Und welche Lösung können wir vielleicht damit auch erzielen, die wir jetzt mit den ohne digitale Tools und Werkzeuge vielleicht auch nicht erreichen können? Und da ist auch das Thema Nachhaltigkeit durchaus ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn gerade die Natur ist ja sehr, sehr komplex und da braucht es auch, sind auch die, möchte man die Natur an manchen Stellen nachahmen, um nachhaltigere Lösungen zu ermöglichen. Da ist man heute auch teilweise schon auf digitale Möglichkeiten wie die theoretische Chemie, also die mal abgekürzt Simulation von Prozessen, zu digitalisieren und so Lösungen zu finden, vielleicht irgendwann auch Quantencomputing. Da ist man sehr, sehr stark drauf angewiesen. Also wirklich, welcher Wandel kommt auf uns zu und wie gehen wir damit um, ist vielleicht eine Kurzzusammenfassung. Wir teilen uns auf ein bisschen in Innovation Foresight, also die Suche nach neuen Geschäftsopportunitäten und Innovationssuchfeldern und einmal der strategischen Vorausschau. Da schauen nicht aller Wandel, den wir beobachten, wird zu Neugeschäft führen, könnte aber durchaus zu massiven Veränderungen in den Konzern führen. Beispielsweise stellen wir uns einen demografischen Wandel vor, der ja in Deutschland stattfindet, aber auch natürlich in anderen Regionen, wo mein Konzern auch tätig ist. Und so versuchen wir dann, den Wandel zu übersetzen in Geschäft, aber auch in strategische Impulse, würde ich sagen. Es ist ja noch keine Konzernstrategie dann. Aber Grad und Nachhaltigkeit steht dann natürlich ganz, ganz weit oben gerade auf der Agenda. Denn wir sehen nicht nur, was wir sehen, wir haben ein großes Szenarioprojekt, das größte Szenarioprojekt in der spezialchemischen Industrie bis heute, gefahren und haben gesehen, dass Nachhaltigkeit, da ein großer Wandel stattfindet. In den letzten Jahrzehnten oder in der Vergangenheit, sagen wir es mal so, kam halt Nachhaltigkeit in die Produktion, meistens durch staatliche Regulation. Aber das hat sich gewandelt. Die Konsumentinnen auf dieser Welt merken gerade, wie wichtig auch ihre Kaufentscheidungen sind. Und so wird es auch von Kunden an uns herangetragen. Und das ist ein Wandel, den haben wir sozusagen schon anhand schwachen Signalen frühzeitig erkannt und diskutieren den jetzt schon wirklich länger im Konzern. Eines unserer Szenarien trägt auch den Namen Sustainable Paradigm. Und so wird halt auch nachhaltige Aspekte werden plötzlich kaufentscheidend. Eine Entwicklung, die es vor ein paar Jahren, sage ich mal, noch nicht so ausgeprägt gab. Und das ist zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel.
Ja, und tatsächlich, während was du gesagt hast, ist ganz interessant, du sprichst vom Wandel und klar, digitale Transformation, ja, die ist immer noch in aller Munde und war vor einigen Jahren der Treiber. Jetzt mittlerweile sind wir in der nächsten Transformation, der Nachhaltigkeitstransformation, die es wird ja so prophezeit, dass sie über die nächsten 10 Jahre immer mehr zum Treiber des Marktes werden wird. Mhm. Und insofern ist abzusehen, wie diese Zukunft, in welche Richtung diese Zukunft geleitet wird durch den Markt und durch die politischen Rahmenbedingungen. Aber wie das passiert, ist natürlich unklar. So war das bei der digitalen Transformation auch. Und insofern kann man viel von den, sagen wir mal, von den Unsicherheiten und vielleicht auch von den Versäumnissen der digitalen Transformation lernen, wenn man jetzt in die Zukunft blickt und sich die nachhaltige Transformation ansieht. Und tatsächlich sind die beiden gar nicht so unterschiedlich. Also wir sehen einen allgemein, nicht, in der Natur und in der Entstehung unseres Planeten sehen wir eine Zunahme von Komplexität, nicht? Und die Digitalisierung hat das Ganze hat reagiert auf die zunehmende Geschwindigkeit und wird jetzt durch diese Geschwindigkeit, durch die Möglichkeit, durch die Werkzeuge zu einem Treiber der schnelleren Nachhaltigkeitstransformation. Also wir sehen, dass diese Komplexität immer weiter zunimmt und deswegen brauchen wir auch digitale Tools, um jetzt eben die Entwicklungen in Firmen, in der Gesellschaft leiten zu können. Und da können wir natürlich neue Technologien oder eben also Kommunikationstechnologien, aber eben auch sowas wie IoT oder was du gesagt hast, Simulation nutzen, um Innovation auf breitere Beine zu stellen. Und das ist das, was wir auch eben so als wichtigen Treiber unserer Zeit ansehen, ist diese Öffnung von Innovation, weil wir nicht wissen, wo neue Ideen herkommen, weil wir möglichst viele diverse Inputs brauchen, um Entwicklungen voranzutreiben. Das heißt, wir brauchen möglichst viele verschiedene Hintergründe an Menschen. Wir müssen in verschiedene Inspirationsquellen gucken. Die Natur ist eine davon, aber eben auch die Anthropologie, ja, oder die Psychologie sind Treiber davon. Und wenn wir das alles zusammenbringen wollen, dann brauchen wir Technologien, die diese Informationen, diese Daten aggregieren. Also insofern hat Nachhaltigkeit und Digitalisierung eigentlich sehr viel unmittelbar miteinander zu tun.
Absolut. Und man muss an dieser Stelle auch darauf hinweisen, man denkt das immer, dass wir in so einer tollen Gesellschaft leben, die schon alles wissen. Aber dem ist ja gerade nicht so. Die Natur macht noch vieles, vieles, viel besser als wir. Und die kann auch noch viel mehr, als wir es heute können. Und da gibt's noch viel zu lernen. Und da bieten uns die digitalen Möglichkeiten, du hast gerade IoT, Sensorik, aber auch das Umgehen mit wirklich, ja, ich mag es nicht, weil es auch so ein Hype-Wort war, aber Big Data möchte ich gar nicht hier erwähnen, aber mit einfach der Umgang mit vielen, vielen Daten und Mustererkennung in großen Datenmengen, das ist etwas, was man heute, was die Forscherinnen und Forscher eigentlich händisch, sage ich mal, in Anführungsstrichen gar nicht leisten können. Und da brauchen wir digitale Tools, die uns sozusagen da auch helfen, den Tipps und den Tricks, die sich in der Natur noch verbergen, sichtbar und auch nutzbar zu machen, damit wir halt auch eine nachhaltige Zukunft erreichen können.
Tatsächlich, brauchen wir da beides. Wir brauchen sowohl die Technologie, die uns hilft, und moderne Wissenschaft ist ja ohne Hightech überhaupt nicht vorstellbar. Und wir brauchen aber auch das, sagen wir mal, sehr klassische, die klassische Stärke des Menschen, nämlich die Kreativität. Dahin zu gucken, wo die Inspirationen sind, wo die Informationen sind. Wenn wir nicht einfach nur unsere Augen, unsere visuellen Sensoren benutzen, sondern eben Analyse und in Big Data reingucken und sei es soziale Daten oder eben Genomanalysen, dann können wir natürlich wesentlich mehr Informationen zusammenbekommen und aggregieren, um daraus wieder Neues zu schaffen.
Absolut. Und da gibt es viele, viele Beispiele, auch bei Evonik. Wir haben zum Beispiel viele Aktivitäten im Bereich Mikrobiom und allein so eine ein Ökosystem, das wir mit den verschiedensten Bakterien, die alle Hand in Hand haben keine Hände, aber zusammenarbeiten. Das sind alles Themen, die ja auch relativ neu sind und die wir nur sozusagen durch eine Multiperspektivität und auch dort, wo die Disziplinen zusammenarbeiten, Data Science plus Biologie plus Chemie, da entsteht das neue Wissen. Also auch gerade, ich sehe es genauso, wenn man wirklich mal hinschaut, wo entstehen eigentlich Innovationen, dann ist das, oder die neuen Innovationen, dann passiert das zu meistens nur dort, wo sich verschiedene Wissensdisziplinen überlagern. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man da einen Diskurs sozusagen auch anstößt, dass man eine gemeinsame Sprache findet. Erst dann kann was Neues entstehen.
Richtig. Und das ist wieder ein sehr, sehr kulturelle Herausforderung. Gar nicht mehr so wissenschaftlich, gar nicht mehr so technisch. Wir müssen einfach wieder lernen, über Sektoren und Disziplingrenzen zu kommunizieren. Und wir sprechen immer davon, dass wir nicht nur Interdisziplinarität brauchen, sondern Transdisziplinarität. Ja. Das heißt, wir müssen wirklich zusammenarbeiten und nicht nur Daten zusammenlegen. Und das ist tatsächlich das, was wir auch bei Cobiome versuchen zu kreieren, nämlich, du hast von Ökosystemen gesprochen, von Systemen, systemischen Zusammenhängen, die nur funktionieren dadurch, dass einzelne Faktoren zusammenkommen. Und das können Menschen sein, es kann Wissen sein, es können Projekte und Firmen sein. Ja. Und eben nur dann entstehen diese Überschneidungspunkte, an denen etwas Neues entsteht. Und dafür haben wir Cobiome tatsächlich gebaut und sehen das tatsächlich auch als ein Ökosystem. Und ich sehe persönlich, dass das Ökosystem, auch Business-Ökosysteme, absolut die Zukunft sind, auf die Firmen sich ausrichten müssen und nicht nur eben in einzelnen Business-Modellen denken.
Ja, jetzt ich springe mal dazwischen, ja, weil ich das Gefühl habe, ihr braucht uns gar nicht, ja, aber ich würde gerne noch mal drauf kommen, Björn, aber auch vielleicht die Frage in Richtung Fabian auch formulieren. Als wir uns getroffen hatten, Björn, mit eurer Abteilung, der Foresight-Abteilung, da wurde ja diese Inter- oder Transdisziplinarität deutlich, ne? Also ihr habt ein ganz vielfältiges Team, hast du zusammengestellt und darfst du führen. Und wir waren ganz erstaunt, dass es sowas gibt, ja, mit so viel, also auch mit so viel Nachhaltigkeit. Ihr macht das ja schon länger, ja, und Creavis mit 200 Leuten in Deutschland. Jetzt nochmal in Richtung Fabian. Siehst du sowas häufiger, dass es solche, dass Unternehmen, große Mittelständler oder große Konzerne solche Spezialabteilungen wie Foresight haben, um wirklich so weit in die Zukunft zu schauen, zu sagen, was sind die Trends und womit verdienen wir vielleicht als Großkonzern oder als Großunternehmen in 20 oder 30 Jahren unser Geld?
Also man sieht es tatsächlich nicht häufig. Und ich freue mich immer, wenn sowas existiert. Wichtig dabei ist es eben, dass es tatsächlich transdisziplinäre Teams sind. Ich sehe manchmal, sagen wir mal, Zukunftsteams, die sehr in der technischen Innovation angesiedelt sind, also zum Beispiel dann eher in Richtung Bionik gehen, aber nicht so als integralen Bestandteil der Unternehmensstruktur, ja, also die tatsächlich auch verschiedene Bereiche verbindet. Und was eben wichtig ist, wenn man so ein großartiges Team hat, wie du jetzt, Björn, dass man dann die verschiedenen Sektoren, die natürlich auch alle für sich arbeiten in einem großen Unternehmen, dass man die verbindet, ja, dass man also Silos aufbricht. Und das ist für mich, dabei geht es für mich darum, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und dabei ist natürlich so ein interdisziplinäres Team die beste Voraussetzung.
Jetzt ist es ja ganz spannend. Ihr beide seid ja in einem Metier unterwegs, das ganz anders geartet ist als das Management. Also in Foresight geht es um Ungewissheit. Die Zukunft ist unbestimmt und ungewiss. Im Management geht es um Gewissheiten, um Pläne, um strategische Überlegungen. Bei dir, Fabian, Biomimikry, da geht es auch da um Agilität, um Achtsamkeit, um genaues Hinschauen, möglicherweise auch um Fehlerfreundlichkeit. Die Natur macht Trial and Error, das muss man aushalten. Also auch wieder ein ganz anderer Ansatz als im Management, wo gerade der Zufall ausgeschlossen werden muss. Wie kommt ihr eigentlich mit eurer Denke bei eurem Management an? Das würde ich gern von euch beiden wissen.
Ich glaube, das spring mal rein. Ich glaube, auch da ist in letzter Zeit, ich kann natürlich immer nur für meinen Konzern sprechen, aber ich glaube, da ist auch ein Wandel deutlich. Da gibt es viele Zitate, dass man merkt, dass halt zum Management, klar, ich muss eine Richtung vorgeben, aber die Managerinnen und Manager müssen sich ja selbst informieren. Und da sehe ich halt ganz klar auch die Aufgabe von Foresight, dass wir konsistente, plausible und auch hinterlegte, nachvollziehbare Zukunftspfade aufzeigen. Wir gucken ja nicht in die Glaskugel, sondern wir schauen uns gegenwärtige Zukunftspfade an. Und wenn man das macht und das vernünftig aufbereitet, dann kann man zumindest ein gutes Gefühl oder eine gute Grundlage für Entscheidungsvorlagen treffen. Und man kann gut informieren. Und ich glaube, klar, ich muss heute dann die Weichenstellung für einen Morgen treffen. Aber ich kann es nur für Evonik sagen, da gibt's ein hohes Interesse aus dem Management, sozusagen die Zukunftsüberlegung, unsere Analysen mit in die Entscheidungsfindung aufzunehmen. Weil man ja auch mittel- bis langfristig gute Entscheidungen treffen will. Und da muss ich die Weichenstellung tatsächlich heute stellen. Und das ist bei uns, es war nicht leicht, es war auch eine Entwicklung, muss ich sagen. Aber ich glaube, funktioniert mittlerweile auch innerhalb des Konzerns sehr, sehr gut. Also wir haben es geschafft, dieses Bewusstsein durch hoffe ich, gute Arbeit in den Konzern zu tragen. Und da finde ich, das stößt auf große Resonanz.
Ja, Fabian, bevor du antwortest, vielleicht doch nochmal eine Nachfrage direkt an dich, Björn. Okay, das Management ist mittlerweile offen dafür und lernfähig, aber sind sie auch in der Lage und willens, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Die Chemieindustrie ist ja nicht nur für positive Innovationen bekannt. Thema Plastik, die Büchse der Pandora, irgendwann geöffnet und heute haben wir eines der größten Umweltprobleme der Menschheit. Also wie weit sind Sie eigentlich auch bereit, aus Fehlern zu lernen und ist das nicht auch wieder eine Schnittstelle zu euch?
Das ist eine sehr gute Frage und die kann man, glaube ich, auch nicht generell beantworten. Das ist natürlich auch letztendlich basierend auf der individuellen Ebene. Aber die Vergangenheit ist schon sehr präsent bei der Evonik und für das Szenario-Projekt haben wir auch immer nach der Vergangenheit gefragt. Und man ist schon bereit, daraus zu lernen und sich auch zu platzieren. Natürlich muss es auch so sein, dass man damit auch dann weiterhin Geschäft machen kann. Aber Evonik hat als Spezialchemie, wir stellen ja nicht die Bulk Plastics her, das muss man an der Stelle auch sagen. Deshalb haben wir es auch ein bisschen leichter vielleicht, als andere Chemiekonzerne hier zu argumentieren. Aber das ist durchaus eine Diskussion. Wir wissen genau oder wir gucken schon, auch hinsichtlich bestehender Produkte, die wir heute im Portfolio haben, da sind wir und meine Abteilung auch oft gefragt und werden häufig gefragt. Und das kommt dann aus dem Management. Direkte Frage, wir haben dieses Produkt im Portfolio, aber werden wir das auch noch in 10 Jahren verkaufen können? Oder wird nicht sozusagen den Wandel, den wir schon heute sehen, dafür sorgen, dass dieses Projekt aus dem Portfolio verschwinden wird? Und das sind solche Diskurse, die stellt sich Evonik, kann man als Spezialchemiekonzern aber auch ehrlicherweise leichter, weil wir auch oft nur Enabler sind. Wir stellen ja nicht sehr oft sozusagen, wir nennen es oft die Magic Ingredients her, also meistens Chemieprodukte, die nur in Endprodukten in kleinen Mengen vorkommen, aber dazu einer deutlichen Verbesserung führen. Deshalb ja, ist es ein bisschen leichter für uns zu beantworten, aber wir gucken sehr, sehr genau und das sind nicht nur Foresight, das ist auch die Corporate Strategy und wir haben beispielsweise ein paar Produkte, die müssen wir jetzt schon überlegen, sind die unter den Nachhaltigkeitskriterien bis zum Jahr 2030 noch so sinnvoll und das sind aktive Diskurse, die bei uns laufen und klar, in der Vergangenheit war es nicht so, da waren es Bestseller, aber ist schon ein Diskurs, den wir tatsächlich führen, und wir geben auch Geschäfte auf, die nicht mehr sozusagen in das neue Bild passen, aber wir sind auch, und da ist die Creavis auch der Ort dafür tatsächlich, zu überlegen, wie kann man bestehende Geschäfte, die heute vielleicht noch nicht den Ansprüchen von morgen genügen, besser machen. Und da kann ich nur sagen, laufen sehr, sehr viele Projekte in sehr vielen Bereichen, also sei es beispielsweise der Bereich Mobilität, sei es beispielsweise Wohnen, sei es der Bereich Essen, also Human Nutrition, wo wir sozusagen auch wissen, dass Geschäfte heute noch okay sind, dass wir jetzt aber mit Vollgas, und das muss man wirklich so sagen, dran arbeiten müssen, die für ein Morgen, für ein nachhaltiges, umweltfreundliches Morgen anders aufstellen müssen. Das ist, glaube ich, das kann ich wirklich sagen, das ist bei uns angekommen.
Ja, diese Entscheidung frühzeitig zu treffen, im Management oder in der Leitung, dazu gehört natürlich Mut, nicht? Also quasi wirklich noch laufende Produkte zu hinterfragen. Und das ist aber tatsächlich, ne, die Foresight, die man braucht, um gutes Management zu betreiben. Und insofern sehe ich genau da die Aufgabe von Management, mit diesen Anforderungen umzugehen. Und dazu gehört natürlich klar die strategische Planung, aber eben auch eine Sicherheit zu geben in Zeiten von Unsicherheit. Und das heißt nicht, Dinge zu versprechen, die man einfach nicht voraussehen kann.
Genau.
Das ist, tendiert man vielleicht noch eher dazu, aber sondern zu sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir wissen, dass wir die richtigen, dass wir gut aufgestellt sind, die Entscheidungen dann zu treffen. Das ist das, was Agilität bedeutet. Und auch da zeigt uns die Natur natürlich genau wieder, wie es geht. Das heißt, nämlich mit möglichst schnellen, möglichst kurzen Iterationszyklen zu arbeiten. Und das machen wir natürlich im Human-Centered Design und im Biomimicry. Die Natur macht das in der Evolution. Das heißt, durch möglichst viele zufällige Mutationen, also durchs Ausprobieren und dann durch eine Selektion von dem, was passt. Und das müssen wir auch tun. Natürlich wollen wir jetzt nicht, dass Unternehmen oder Mitarbeiter oder Produkte dann wieder abgeschafft werden, so wie es in der Natur stattfindet. Aber wir können vielleicht von Ideen sprechen. Ideen müssen mutieren, sie müssen neu gestaltet werden und dann müssen sie getestet werden unter möglichst realen Bedingungen. Und dann sollten möglichst viele Ideen dann sterben, um die Ideen, die am besten geeignet sind für die sich verändernden Bedingungen, sich dann durchsetzen.
Wenn wir jetzt nochmal schauen, wie normalerweise Management funktioniert, der Dirk hat es ja eben auch schon angesprochen, ist es ja gerade Fehler zu vermeiden. Was du gerade beschreibst, Fabian, ist ja eigentlich eine, wie die Natur agiert, ne, eine vielfältige Dinge durch Mutationen zu erschaffen und dann überlebt halt die Mutation, die tatsächlich eine Verbesserung bringt. Ne? Wir ahmen das ja ein bisschen nach in unserem Inkubations-Akzelerationsprozess bei der Impact Factory, ne? Stichwort fail fast, also schnell Dinge ausprobieren, verwerfen. Das geht natürlich als Startup ganz gut, ja, weil das sind keine Tausenden von Menschen, die angestellt sind. Also wie gelingt das eigentlich euch, Björn? Diese, ich sag mal, ihr simuliert ja was, ja, also durch mathematische Prozesse, aber wie gelingt das eigentlich, diesen Trial-and-Error-Prozess ins Management zu tragen? Ja, oder sind es dann einfach Empfehlungen, wo ihr sagt, okay, wir haben es durchgerechnet, dahin wird's gehen, wir brauchen eigentlich diese typischen Versuch- und Irrtumsprozesse gar nicht mehr zu durchlaufen in der unternehmerischen Praxis, wir haben es durchgerechnet, so wird's kommen, also das ist der Weg.
Das wäre schön, wenn wir diese Art der Simulation schon hätten in der Chemie, aber da sind wir noch weit von entfernt. Da ist die Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht Quantencomputer mal rechnen können, dass wir sozusagen auch natürliche Prozesse, größere natürliche Prozesse richtig simulieren können. Nein, viel passiert einfach. Ich glaube, die Antwort darauf ist etwas, was wir tatsächlich innerhalb der Evonik mit zwei vielleicht Besonderheiten adressieren. Das ist einmal die Creavis als solches, als Einheit. Wir sind die Creavis, wir nennen es immer unsere strategische Innovationseinheit und Business Incubator. Aber wenn man es mal zusammenfasst, ist es genau so ein Testlabor. Hier können wir schnelle Ideen auch schnell ausprobieren. Wir können auch mit den Ideen ins Labor gehen und da mal was probieren. Das heißt nicht, dass es dann später in World-Scale-Anlagen auch funktioniert. Aber ich glaube, genau dieses ist, man muss halt klein anfangen. Aber man muss auch ins Labor gehen. Und das testen wir in der Creavis ja, im Prinzip an jedem Tag werden da neue Ideen, Verfeinerungen und so weiter, Trial and Error ausprobiert. Das ist auch, weil wir halt gerade in der Chemie ist man noch weit davon entfernt, komplexe Sachen, Zusammenhänge, also richtig durchzusimulieren. Das geht langsam mit dem wachsenden Rechenkapazitäten, die der Welt zur Verfügung stehen, aber das sind sehr, sehr, sehr rechenaufwendige Simulationen. Das meiste passiert tatsächlich noch in den Köpfen der Menschen, und dann im Labor. Und diesen Raum muss man haben und der muss auch gesichert sein. Und gerade kam dieses früh ausprobieren, aber auch früh wieder sein lassen. Und das ist eine Kultur, die man schaffen muss, und das ist eine Fehlerkultur, die man schaffen muss, und ehrlicherweise, das ist auch nicht so trivial. Man möchte natürlich auch, jeder Mensch möchte Erfolg haben und möchte, dass seine Ideen zum Erfolg kommen, aber das kann man nur, indem man die richtige Kultur schafft und auch immer wieder sozusagen diese Kultur, und da ist man schon wieder bei der Ethnologie irgendwo, auch tradiert, also in die Unternehmenskultur, und auch zeigt, dass das gelebt werden kann und dass es nicht schlimm ist, wenn man einen Pfad verfolgt hat und dann merkt, dieser Pfad führt nicht zum Erfolg. Aber das machen wir in der Creavis. Und das Zweite, was wir öfters machen, und auch eine Besonderheit ist, wir haben die sogenannten Projekthäuser. Wenn wir merken, an einem Innovationsfeld oder an einem Bereich ist wirklich, haben wir doch ein begründetes Gefühl durch erste Versuche, durch erste Bearbeitung, in den Dimensionen, aber auch in der Creavis, dann gründen wir sowas, was sich Projekthäuser nennt. Das sind dann, dort arbeiten dann je nach Thema 20 bis 30 Wissenschaftlerinnen an Themen für einen festen Zeitrahmen, also meistens 2 bis 3 Jahre. Und in dem Zeitraum sollen sie ausprobieren. Und dann schaut man, was ist am Ende rausgekommen. Ist was Lohnenswertes dabei, dann ist es super. Aber niemand ist auch böse, wenn wir nichts gefunden haben, was dann zum Geschäft führt. Also ich glaube, das muss man heute leisten als Unternehmen, als Konzern. Denn wenn ich diesen Raum zum Ausprobieren nicht kriege, dann kann ich auch keine Zukunft machen.
Ja, tatsächlich. Denke ich, dann gibt es auch wirklich keine Zukunft für große Unternehmen, denn die Bedingungen sind so, dass wir sie nicht voraussehen können. Ja, dass wenn wir uns in einer exponentiellen Entwicklung befinden und wir sehen das in der Technologie, wir sehen das überall, und dann wissen wir nicht, was die Zukunft bringt, weil wir gar nicht mehr linear extrapolieren können. Klar, ihr könnt das versuchen vorauszusehen durch Kreativität oder Computermodelle, aber letztlich werden immer Dinge eintreten, die wir nicht voraussehen können. Und das heißt, wir müssen möglichst viel experimentieren, um uns vorzubereiten auf Dinge, die passieren könnten. Das nennt man in der Biologie Präadaption. Ja, also die Veränderungen müssen schon da sein, bevor die Bedingungen eintreten. Und dazu gehört Agilität, und die muss in der Kultur und die muss in den Köpfen der Menschen ankommen. Experimentieren im Labormaßstab, das fällt natürlich Startups leichter, und das lernen alle Startups hier in der Impact Factory. Allerdings auch bei Startups es geht auch darum, am Markt zu testen. Ja, wie kommen die Dinge an? Weil da sind noch viel mehr Variablen als nur im Labor. Das heißt, wir müssen die Produkte, die Ideen müssen sich auch da bewahrheiten. Und das erinnert mich an einen Großmittelständler aus der chemischen Industrie, den wir beraten haben, und der gerade nach einer Lösung gesucht hat, wie er kleine Stückzahlen produzieren kann, also kleine Maschinen bauen kann, nicht die für den großen Weltmarkt, sondern kleine Stückzahlen von speziellen Produkten, die dann eben nachhaltiger sind, in der Nachhaltigkeitslinie, wo die Nachfrage noch nicht so hoch war. Das heißt aber, man investiert nicht in große Anlagen, sondern in kleinere Anlagen, sodass man flexibler ist, auch schneller darauf auf Veränderungen zu reagieren. Eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann, ist der Lock-in-Effekt. Das heißt, wenn man, durch Entscheidungen oder durch Investitionen auf eine Sache festlegt, die dann eben nicht mehr gefordert wird. Und auch dazu ein Beispiel aus der Biologie ist der Megaloceros, das ist der Riesenhirsch, der immer größer geworden ist und auch ein immer größeres Geweih bekommen hat. Und dann mit der Veränderung des Klimas in Europa, mit der zunehmenden Bewaldung des Kontinents hat das dazu geführt, dass er einfach zu unflexibel war, sich durch die Wälder zu bewegen und dann ausgestorben ist. Also wenn man sich zu sehr in eine Richtung entwickelt, ohne flexibel zu bleiben, besteht die Gefahr, dass man letztlich ausstirbt.
Also ist der Hirsch das Beispiel dafür, dass nicht alles, was die Natur vormacht, nachahmenswert ist? Oder wie unterscheidet ihr denn da?
Es ist wichtig, hier zu unterscheiden von einzelnen Phänomenen, die man sich anguckt. Und zum Beispiel ein schönes Beispiel ist natürlich Björns Firma vom Lotus-Effekt, der dadurch Nanostrukturen auf der Oberfläche entwickelt wurden. Das sind Strukturen, die man sich vom Lotus oder von anderen Pflanzen abgucken kann, so dass Wasser einfach abperlt von Oberflächen, so dass sie selbst reinigen sind. Ja, das ist ein bestimmtes Phänomen, was man sich anguckt. Jetzt ist es nicht nachahmenswert, zum Beispiel zu sagen, alles, was größer wird, ist auch automatisch gut. Wir sehen das bei der Entwicklung von Autos, ja, die immer größer werden, und damit aber alle Nachhaltigkeitsbestrebungen und natürlich Effizienzsteigerung zunichte machen, oder eben am Riesenhirsch. Da ist es dann wichtig, auch gleichzeitig in die Prinzipien der Natur zu gucken. Ja, und eben ein Prinzip ist es, Lösungen zu optimieren und nicht zu maximieren. Oder die Form der Funktion anzupassen. Und das immer wieder zu hinterfragen, ist ja überlebenswichtig tatsächlich, wenn man sich Organisationen als Organismen anguckt, die auch einer Evolution, also einer Veränderung im Markt unterworfen sind. Und Biomimikrie bietet damit nicht nur Inspiration für neue Innovationen, sondern auch eine Checklist für eine nachhaltige Entwicklung, auch eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung.
Während das dann Björn auch Techniken oder wendet ihr die schon an, genau in dieser Form, wie der Fabian das beschrieben hat, bei euch, bei Foresight? Oder wäre das tatsächlich was, wo ihr auch nochmal inspiriert werden könntet von so einer Organisation wie Cobayem?
Nein, man kann nie genug inspiriert werden. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und man kann immer wieder überrascht werden und begeistert werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch die... Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder die Inspiration und das Außen sozusagen in den Alltag reinholen. Das ist vielleicht nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich gucken wir uns, versuchen wir von der Natur zu lernen. Und da haben wir auch ganz, ganz konkrete Projekte, beispielsweise das Projekt Reticus, was ja gerade auch sehr deutlich in den Presse vertreten ist, wo wir schon gucken, können wir versuchen, Photosynthese nachzubauen, also künstliche Photosynthese, wo wir dann mittels Bakterien dann nutzen und mittels Fermentation aus Synthesegasen, das sind meistens Gasgemische, also Kohlenmonoxid, Wasserstoff etc., können wir das nutzen, um biologische Prozesse nutzen, daraus Chemikalien herzustellen. Und das funktioniert tatsächlich. Man hat Bakterien entwickelt, die sozusagen daraus dann Chemie bauen können, also Hexanolsäure oder Butanol. Und wir gucken immer, wie kann die Natur das machen. In vielen Sachen ist es halt noch zu komplex, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Inspirationstreiber. Und ich glaube auch, man kann generell sagen, die Natur war immer ein ganz, ganz wichtiger Innovationstreiber. Heute verstehen wir nur mehr darüber und können es halt vielleicht in ausgewählten Fällen, sind wir jetzt an Punkten, wo wir auch Sachen nachbauen können. Aber die Natur die stellt die besten Chemiker und Chemikerinnen. Ne? Was ist unsere Biochemie? Nichts anderes. Die Umwandlung von Stoffen. Und wenn wir das irgendwie noch besser verstehen und besser hinkriegen, dann können wir daraus sozusagen auch helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Sei es über die Themen Ernährung, auch sozusagen Bioverfügbarkeiten von Nährstoffen im Körper optimal zu nutzen, etc., etc., etc.
Ja, tatsächlich ist es ja nicht nur eben Inspiration aus der Natur zu ziehen, sondern auch diesen Prozess zu lernen und zu übernehmen. Ja, also quasi dieses hypothesengetriebene Denken und den Innovationsprozess und die Offenheit, die du gerade angesprochen hast. Und ja, das wird natürlich, ja, im Design Thinking mittlerweile ja klassisch in Innovationsabteilungen natürlich übernommen. Und ja, das ist nichts anderes als so, wie Wissenschaftler ohnehin arbeiten.
Kann aber auch gerade, also wie gesagt, ich glaube, das macht man schon. Design Thinking ist ein super Stichwort, wo man das versucht, sozusagen zu integrieren. Gefühlt aus der Realität, glaube ich, auch noch da. Da ist auch noch weiter in Luft nach oben. Und ich glaube, wir brauchen so Unternehmen wie Cobium, die das auch weiter noch treiben, ehrlicherweise. Also das merke ich auch aus Foresight. Wir treiben das auch, aber auch gerade in Kooperationen etc. Das ist was wir uns noch stärker, glaube ich, auf die Fahne schreiben müssen. Denn wir hatten es schon mit der Sprache der anderen. Also ich merke es halt immer, es braucht halt, gerade wenn wir neue Projekte und neue transformative Projekte aufsetzen und stellen dazu ein multidisziplinäres Team zusammen, da braucht es immer eine gewisse, und es ist ja eine Aufwärmphase, und ich sage das jetzt mal ein bisschen despektierlich, damit die Biologen die Sprache der ChemikerInnen und Data Scientists dann auch verstehen. Also man muss immer es braucht so eine kleine Phase der Enkulturation, damit sich so ein Team dann auch findet letztendlich. Und das muss man, glaube ich, noch weiter, also das Interdisziplinäre würde ich nicht sagen, dass der Job da abgeschlossen ist. Da gibt es noch viel zu tun, ehrlicherweise. Aber es ist adressiert, glaube ich, und es ist jetzt auch langsam, ist es in den Köpfen der Unternehmen, aber man hat natürlich auch, aber es muss, ich denke, die Arbeit geht noch gut weiter, bei meiner persönlichen Note.
Auf jeden Fall. Ja, und das ist auch wieder Aufgabe des Managements, nicht? Also absolut. Da die Facilitationsrolle zu übernehmen, ja, die richtigen Bedingungen zu schaffen, dass Menschen arbeiten können. Gar nicht mehr so sehr vorzugeben, wo lang oder wie gearbeitet wird, sondern diesen Raum zu geben und dann die, ja, auch die richtigen Menschen zusammenzubringen. Und das kann auch sein über eben Grenzen hinaus, ja, aus anderen Bereichen des Unternehmens. Ich weiß nicht, woher du deine Biologen holst, ob ihr die intern habt, aber auch eben von außen. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wo das Wissen ist. Wir können nicht immer den Experten in unserer Firma bereithalten. Und da das richtige Matching zu machen und dann die richtigen Arbeitsumgebungen und die sicheren Arbeitsbedingungen auch, also dass IP geschützt wird und dass die Rewards richtig verteilt werden, das zu schaffen, ist eine richtige systemische Herausforderung, wo wir als Cobayem eben Technologie, aber eben auch kulturelle Prozesse benutzen, um eben genau solche Teams zusammenzustellen, von denen du gerade gesprochen hast.
Ja, und das haben wir uns wirklich auf die Fahne geschrieben. Und das versuchen wir in jedem, also vielleicht dazu zwei Sätze. Tatsächlich, wenn wir ein Force hat, ein großes, wir haben natürlich verschiedenste Projekte, aber wir haben immer ein großes Fokusthema. Und für dieses große Fokusthema, das war in der Vergangenheit unser Szenario-Projekt als ein Beispiel, das fiel ja schon, da haben wir das ein Tool, was sehr wichtig für uns ist, das nennen wir unsere Foresight Partners, wo wir Kolleginnen und Kollegen aus sämtlichen Bereichen des Konzerns zusammenbringen, um ein Jahr mit uns an diesen Themen zu arbeiten. Und da bringen wir die unterschiedlichsten Menschen wirklich zusammen. Beispielsweise, wir hatten auch über die Vergangenheit geredet. Letzte Mal bei dem Szenario-Projekt hatten wir die Leiterin des Konzernarchivs als eine aktive Partnerin im Prozess, damit wir gerade aus der Vergangenheit auch des Konzerns lernen können. Und wenn wir ein Thema, beispielsweise unser nächstes Fokusthema, trägt den Namen Sustainable Food Futures. Und wir haben natürlich extrem viele Experten und Expertinnen aus dem Bereich Food im Konzern, aber wir bringen nicht nur diese Expertinnen und Experten zusammen, sondern darüber hinaus auch Menschen aus ganz anderen Bereichen, damit wir halt wirklich da die Diversität in Denken und in den Perspektiven mit einbringen. Und das ist ganz wichtig. Und flankiert wird das, und selbst das reicht nicht, genau wie es gerade gesagt wurde. Wir haben auch noch ein großes und ein Netzwerk von Expertinnen und Experten aus ganz anderen Bereichen. Und Biologinnen und Biologen haben wir im Konzern. Wir sind recht froh, dass wir einen sehr, sehr großen Biotech-Bereich haben innerhalb der Evonik. Die kriegen wir noch in-house. Aber spätestens, wenn es dann auch an andere Fragen geht, nehmen wir, das Energiethema ist natürlich für eine speziell chemische Produktion oder für einen Konzern ganz, ganz wichtig. Wo kriegen wir auch, und da können wir dann auch, greifen wir natürlich dann auch auf unser Netzwerk zurück und führen den Diskurs mit externen Expertinnen und Experten. Ganz klar. Ja. Aber wir bringen auch mal durchaus Künstlerinnen und Künstler in den Diskurs mit, ne? Ganz, ganz wichtig. Und da finde ich auch generell in Deutschland, das finde ich da manchmal schade. Ich bin großer Fan beispielsweise von dem Modell, was das MIT schon seit den 70er Jahren fährt. Und finde es immer schade, dass das in Deutschland noch nicht Schule gemacht hat. Da gibt's ja dieses Projekt, Projekt ist gut, es läuft ja seit den 70ern, aber Artist in Residence. Also man bringt Künstlerinnen und Künstler in einen Forschungsbereich ein und versucht, ihre Perspektive dort mitzunehmen, um sich davon letztendlich auch, ja, Anregungen zu holen. Und das würde es nicht zum Erfolg führen, gäbe es das am MIT bestimmt nicht seit den 70er Jahren. Und da müssen wir auch noch mutiger werden und auch Perspektiven reinnehmen, die, ja, wo es auch ein bisschen anstrengend wird. Wenn ich innerhalb meiner Fachdisziplin mit jemandem rede, fällt es mir immer leichter und ich fühle mich auch immer wohler dabei. Ja. Aber da müssen wir auch den Mut und das Aushalten mitbringen, dass wir auch mal mit einem Künstler und einer Künstlerin durchaus Themen diskutieren und gefühlt, und das ist der große Bias, den man hat, oftmals stehen Naturwissenschaften und Kunst sich diametral gegenüber, und das stimmt ja nicht. Und das sind auch solche Bias und kognitive Barrieren, die wir auch noch weiter minimieren müssten.
Das ist ein schönes Stichwort, Björn. Ich denke, wir biegen jetzt auch auf die Zielgerade ein. Aber wo du sagst, mal Artist in Residence, ja, also wenn ihr irgendwann mal in Richtung Gründer oder Entrepreneur in Residence nachdenkt bei Evonik, dann weißt du ja, wo du nachfragen kannst, ne? Da sind wir ja nicht weit weg. Aber
ist mir so durchaus bewusst und darüber werden wir reden.
Okay. Worauf ich jetzt zum Schluss nochmal hinaus wollte, jetzt haben wir viel auch über Computing gesprochen, Digitalisierung. Das heißt, mit Hilfe von rechnerischen Methoden versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Ja, jetzt kennen wir ja zumindest wir hier in diesem Kreis das Buch sicherlich Black Swan, ne, von Nassim Taleb, wo es darum geht, unerwartete, schwer vorhersehbare Ereignisse, die dann auch noch zu extremen und unbeabsichtigten Konsequenzen führen, vorauszusagen. Ja, jetzt wäre man geneigt, jetzt kommt das Unwort Corona, ja. Also Corona dann auch als tatsächlich schwarzen Schwan zu betiteln, wobei unerwartet war es ja eigentlich nicht, ja. Also man hat immer schon erwartet, okay, irgendwann gibt es nochmal so eine Pandemie. Die Frage ist nur, wo wird sie denn ausbrechen und was für eine Art Mutation ist es dann? Aber wir sehen jetzt bei der Impact Factory, dass wir viel mehr Zuspruch erhalten von großen Unternehmen, die auf einmal sehr, sehr interessiert sind an dem, was wir tun. Wir sehen, dass die Anmeldequote zu unseren Batches gestiegen ist, trotz Corona oder vielleicht durch Corona. Und jetzt dann vielleicht auch das Positive mal zu sehen. Ja, also es gibt ja jetzt auch ein neues Buch von John Elkington, der seinerzeit die Triple Bottom Line, also eine ganzheitliche Bilanzierungsmethodik kreiert hat. Der hat sein Buch Green Swan betitelt. Ja, also eine positive Entwicklung, die zuvor eher unwahrscheinlich oder sogar unmöglich war, die dann durch so einen Green Swan, durch einen grünen Schwan-Event dann auf einmal ermöglicht wurde. Seht ihr, und da frage ich jetzt nochmal in Richtung Björn, eine Möglichkeit, dass das Corona auch zur Folge haben kann? Ja, und wenn ja, was hast du für Ideen dazu? Aber gerne an beide.
Ja, absolut, absolut. Und da kann ich jetzt auch nochmal den Ethnologenhut aufsetzen. Wenn man guckt, wie findet überhaupt kulturelle Transformation statt, dann ist es tatsächlich oder vielleicht auch ein bisschen traurigerweise so, dass kultureller Wandel oft mal durch radikale Erlebnisse induziert werden. Also das sind dann oft Krieg und Pandemien oder große Natural Disasters. Und da ist halt auch was dran, das kann man kulturhistorisch sehr schön herleiten. Und ich glaube auch mit Covid-19 werden wir teilweise bei all dem schrecklichen Auswirkungen, das müssen wir uns auch bewusst machen, werden wir sicherlich positive Effekte sehen. Also gerade der Diskurs, und wir haben es ja gesehen, dadurch, dass die globale Mobilität alleine mal stillstand, plötzlich gab's, ich weiß nicht mehr, sehen wir Delfine in Venedig, die Luftqualitäten verbessern sich deutlich. wir sehen einfach, dadurch werden halt auch solche Sachen wie eine Umweltbelastung durch Mobilität, wir wurden dadurch halt auch sichtbar gemacht. Und ich glaube, dass das in Kombination wieder mit den digitalen Möglichkeiten auch dazu führt, dass wir, dass da auch ein gewisses Bewusstsein, so die Hoffnung, eintreten wird. Ich glaube auch, dass es auch nochmal das Bewusstsein Hygiene, wenn wir uns angucken, die Menschheit wird immer älter. Und das, diesen großen Zunahme an Lebensjahren verdankt man vor allem erstmal der Zunahme der Hygiene und nicht großen, und ich glaube, das ist auch in manchen, und jetzt haben wir den Diskurs über Impfgegner und Hygiene im Alltag. Und ich glaube, dass das auch öfters mal vergessen worden ist, was wir vielleicht noch unsere Elterngeneration mit Händewaschen etc. beigebracht hat. Wenn man das nicht erlebt hat, dass mal Leute an Wundbrand erkrankt sind oder an solchen Sachen, dann wird man da auch vielleicht auch nachlässig. Und ich glaube, das lehrt uns auch nochmal Covid-19. Also ich glaube, wir werden da einiges an positiven Effekten sehen, gerade was Umweltbelastungen und Nachhaltigkeitsaspekte angeht. Beispielsweise Fleischkonsum ist auch zurückgegangen, interessanterweise. Das mag auch an geschlossenen Restaurants liegen, gerade rotes Fleisch. Nichtsdestotrotz Gesundheit, jetzt auch eingefecht im Homeoffice, haben sich viele Menschen auch wieder mit der eigenen Gesundheit befasst. Also ich glaube, da gibt es viele, viele, viele runterkaskadierende Effekte, die wir teilweise sehen werden. Teilweise werden wir die gar nicht sehen und den Effekt irgendwann mal versuchen nachzuvollziehen, warum wir diesen Effekt jetzt irgendwie in einer Statistik auftaucht.
Ja, Veränderungen brauchen immer irgendwelche Trigger. Das heißt, Menschen brauchen immer einen Anstoß von außen, um aus Mustern auszubrechen. Und insofern sind Black Swans ja auch erstmal nur Phänomene. Ob die jetzt schlecht oder gut sind, stellt sich dann vielleicht im Nachhinein raus und es gibt vielleicht auch positive und negative Effekte. Und so wie ist es hier bei dieser Pandemie auch. Es wird Veränderungen hervorrufen und natürlich auf dem Markt und im Konsumentenverhalten, aber eben bei jedem Einzelnen auch. Und ihr hattet vorhin ja angesprochen, das Thema Awareness. Eben diese Veränderung findet auch bei jedem selbst statt. Ne? Wir reflektieren mehr, was einem wichtig ist. Und das wird weitreichende soziale Veränderungen nach sich ziehen. Und ja, damit sind wir wieder beim sozialen Impact bei allem dem, was wir machen. Ja, wir sind Teilnehmer des Marktes, der Gesellschaft. Wir sind Individuen. Insofern haben wir Einfluss auf alle diese Ebenen.
Ja, ganz herzlichen Dank in eure Richtung. Wir haben heute mit eurer Unterstützung die Geburt einer neuen Kunstform erlebt. Wir hatten einen Quadrolog versprochen, was wir bekommen haben, ist ein Dialog im Quadrolog oder wie Oliver sagen würde, einen barrierefreien Dialog. Es ist eine für uns sehr, sehr spannende Session geworden. Wir konnten sehr zuhören und mitverfolgen und mit wenigen Impulsen habt ihr das hier wirklich mit Inhalten und mit Neuigkeiten gefüllt. Ganz herzlichen Dank in eure Richtung. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, herzlichen Dank in eure Richtung.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.